Der Bambus biegt sich im Wind, aber er bricht nicht.
Und damit Grüße und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Gregor Vollmer Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Guten Morgen.
Gregor, es gibt Menschen, die gehen durch schwere Zeiten und wirken danach sogar stärker. Wie kann das sein? Ja, also damit wollen wir uns heute beschäftigen. Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist ein sehr wichtiges Thema in der Psychologie, begegnet uns tagtäglich. Wie sind wir drauf gekommen? Nimm uns gerne mal mit.
Naja, jeder von uns hat es ja regelmäßig mal mit Rückschlägen zu tun. Das kann im privaten Umfeld sein, das ist sicherlich auch im beruflichen Umfeld öfters der Fall. Und die Frage ist halt, wie gehe ich mit so einem Rückschlag um? Gehe ich daraus gestärkt hervor oder lasse ich mich von einzelnen Ereignissen halt eher in so eine Negativspirale ziehen?
Na, und wenn wir da von der psychologischen Seite rangehen, ist Resilienz erstmal die psychische Widerstandsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und auch die Fähigkeit, sich an Herausforderungen anzupassen. Dabei ist ganz wichtig, das ist keine Charaktereigenschaft, sondern eine trainierbare Fähigkeit oder ein trainierbares Set an Fähigkeiten. Und vielleicht können wir erstmal mit ein paar Mythen aufräumen zum Thema Resilienz, Gregor.
Ja, erstmal müssen wir damit aufhören, dass resiliente Menschen nicht immer stark sind. Also auch die haben ihre Rückschläge, auch die haben die gleichen Emotionen wie weniger resiliente Menschen. Sie gehen nur mit den Situationen halt anders um. Das heißt, Resilienz ist am Ende kein Weglächeln, sondern wirklich ein aktiver Prozess des Umgangs mit einer Situation und die aktive Verarbeitung, was halt dann dazu führt, dass man gerade schwierige Herausforderungen eher meistern kann, als wenn man sie einfach so zur Seite wegdrückt. Na, denn wir wissen, Psyche ist ja manchmal auch so ein bisschen wie so ein Schnellkochtopf, wenn zu viel Druck da ist und das Ventil nicht funktioniert, dann kann es schnell mal nach hinten losgehen.
Und ich sag mal, wir haben uns ja schon häufiger mal mit der Stressreaktion des Menschen beschäftigt und da ist ja sowohl Cortisol sehr stark beteiligt, als aber auch AMI, unsere Amygdala, Teil des limbischen Systems. Und wenn man so einen emotionalen Ausschlag hat, dann sind resiliente Menschen einfach die, die schneller zurückkommen. Ja, also es ist nicht so, dass sie es nicht fühlen oder dass Emotionen unterdrückt werden, sondern sie werden einfach nur ein Stück schneller verarbeitet. Und ich hätte gesagt, es gibt so 7 Säulen der Resilienz, wo ich jetzt mal kurz mit dir durchgehen würde. Ich würde die einzeln benennen wollen und dann fügen wir beide hinzu, wie wir die wahrnehmen. Ne? Und der erste Schritt ist Akzeptanz. Die Realität anerkennen statt zu bekämpfen. Ich glaube, da hatten wir in den letzten Wochen auch mal wieder ein paar lebendige Beispiele für. Nimm uns doch mal mit rein, wie man das macht, Gregor.
Tja, Akzeptanz. Ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade wenn man selbst vielleicht auch an der Situation schuld ist, die auch verursacht hat, wo man halt sagt, hey, ich habe da in der Vergangenheit Fehler gemacht oder in der jüngsten Vergangenheit, in längeren Vergangenheit. Und habe jetzt Konsequenzen zu tragen. Das kann in persönlichen Beziehungen sein. Das ist so das klassische Filmbeispiel, wo vielleicht mal ein Ausrutscher in einer Beziehung mit einer anderen Person passiert ist. Und dann sucht man ja oft die Schuld bei wen anders oder bei jemand anderen. Und da sollte man akzeptieren, dass man halt auch manchmal die Verantwortung für eine Situation trägt.
Und auch ganz wichtig, Warum ist das wichtig, also die Realität anzuerkennen? Wir kommen da bei den weiteren Schritten damit drauf zu. Die Frage, die überall mitschwingt, ist, auf was habe ich denn Einfluss und auf was habe ich keinen Einfluss? Und wir Menschen kommen sehr schnell in ein Ohnmachtsgefühl, also wo wir entweder fliehen, die Situation bekämpfen wollen oder so ein bisschen wie so eine Schockstarre erleben. Und das passiert meistens entweder auch in Situationen, wo wir versuchen, Dinge zu verändern, die wir nicht verändern können, oder wo andere Faktoren auf die Situation einwirken, die uns einfach massiv überfordern. Und wir hatten, glaube ich, schon mal den, Dunning-Kruger-Effekt, also wo Leute überdurchschnittlich optimistisch sind, je inkompetenter sie in einem gewissen Bereich sind. Aber der zweite Schritt, der zu den 7 Säulen der Resilienz gehört, ist Optimismus. Und zwar realistische Hoffnung. Also quasi erstmal wahrnehmen, wie ist denn die Situation eigentlich jetzt mal in der Realität, wenn man eine Kamera draufhalten würde, aber wo habe ich denn hier direkte Möglichkeiten einzugreifen. Fällt das so ein gutes Beispiel ein aus den letzten Wochen?
Na, unsere gemeinsame Firma ist ja, wenn wir ehrlich auch zu uns beiden sind, nicht so angelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir das vielleicht auch geplant haben. Die Situation zu akzeptieren war gar nicht so einfach. Da hatten wir ja auch das ein oder andere Gespräch in den letzten Tagen. Aber mit einem gemeinsam entwickelten Plan, da kommen wir gleich auch noch zu anderen Punkten, ich glaube, da können wir uns mal langhangeln, haben wir eine realistische Hoffnung, dass das in den nächsten Wochen und Monaten deutlich besser aussieht als in den vergangenen.
Und da dürfen wir auch, glaube ich, unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen einer realistischen Hoffnung, also einem reflektierten Optimismus und einem unreflektierten Optimismus. Also ich wähle diese Worte ganz speziell, weil ich sehr oft wahrnehme, dass Leute, die hohe Unsicherheit in sich tragen, dann kompensieren mit, ja, aber ich werde eh so irgendwann mal in einer 10-Millionen-Euro-Villa sitzen und ich werde eh krass und mir geht's sowieso super. Also man nimmt das auch in Wahlmustern der Leuten wahr. Auch Leute, die häufig, denen es häufig wirtschaftlich schlecht geht, wählen so gegen Programme, die eigentlich nur wirtschaftlich gut gestellten Menschen schaden könnten, weil sie sich selber schon direkt in die Situation reindenken, egal wie realistisch das ist. Und also dementsprechend hier eine realistische Hoffnung damit reinzubringen, ist total wichtig. Und Punkt Nummer 3, du kennst das, einer meiner Lieblingsbegriffe, das Thema Selbstwirksamkeit. Also das Vertrauen, dass das eigene Handeln einen Unterschied macht. Ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist enorm wichtig. Warum? Warum, Gregor?
Weil Zweifel eins versetzt. Also ich konnte das bei meiner Frau beobachten. Die hat gerade ihr zweites Staatsexamen Medizin hinter sich gebracht und auch bestanden. Aber war eine ganz lange Phase, wo ich deutlich mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten hatte als sie selbst. Man hat richtig gemerkt, umso länger das Ergebnis hat auf sich warten lassen, umso schwieriger wurde das, weil sie hat immer unsicherer wurde, anstatt zu sagen, hey, ich habe bestmöglich abgeliefert, ich glaube schon, dass das gepasst hat. Am Ende war es auch eine 3, also es war noch nicht mal so sonderlich knapp. Umso schwieriger wird es für die eigene Psyche, damit umzugehen, weil der Druck halt einfach wächst. Und das halt in der Situation mit den Prüfungsergebnissen, die Prüfung war geschrieben, man kann daran nichts mehr ändern. Man kann jetzt einen Notfallplan machen, das wäre aber auch relativ einfach. Es gibt ein festes Datum, wo du die nachschreiben kannst. Also es war halt einfach nichts zu drehen an der Situation. Und umso weniger man da an seine eigenen Fähigkeiten glaubt, umso mehr Druck baut sich da, glaube ich, bei einem selbst auf. Also wie hast du das wahrgenommen in der Vergangenheit?
Eine Sache, die ich sehr, sehr stark wahrnehme, ist, dass Leute schon Vertrauen haben in ihre eigenen Fähigkeiten in gewissen Bereichen. Also da, wo sie sich in der Komfortzone bewegen. Ich nehme halt häufig wahr, dass Also wir haben ja immer in der Entwicklungspsychologie 3 verschiedene Zonen gehabt. Wir haben die Komfortzone gehabt, wir haben die Zone der Überforderung gehabt. In beiden willst du dich nicht langfristig aufhalten. Und dann gibt es die Zone der proximalen Entwicklung, also die quasi die Zone des nächstmöglichen Wachstums. So kann man es eigentlich formulieren. Wo du dich so leicht überforderst, aber nicht zu sehr, dass es dich rauswirft und du real wachsen kannst. Und mein Gefühl ist stets, dass Leute eine Tendenz haben, sich Themen rauszusuchen in der Welt, auf die sie kaum einen Einfluss haben. Also das ist jetzt mal Bundespolitik zum Beispiel. Da hast du jetzt als einzelne Person nicht direkt Einfluss drauf, außer du bist Lobbyist oder Lobbyistin. Dann vielleicht. Aber genau dieses Selbstverständnis, dass alles, was wir tun, wichtig ist, dass das eigentlich so unterstützend in jeden einzelnen Lebensbereich reinzieht, weil ich habe das Gefühl, so Selbstwirksamkeitstraining ist eine Sache, die wir in der Psychologie viel mehr machen sollten, weil wir wissen, selbstwirksame Menschen führen glücklichere Beziehungen, gehen lieber wählen, haben eine längere Lebenserwartung, haben glücklichere Jobs. Also wir kennen keine negative Auswirkung von Selbstwirksamkeit. Zumindest keine, die mir bekannt ist. Und ich glaube, an sich ist es halt der Grundpfeiler von allem, den man aber auch nur darüber aufbaut, dass man wie so eine innere Keksdose, David Goggins hat das mal so beschrieben, wie so eine innere Keksdose für sich hat, wo man weiß, okay, das habe ich eigentlich schon gemacht. Also ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Ja, wenn ich mich mal zurückerinnere, ich hatte schon mal eine ähnlich schwierige Situation oder eine andere derbe Situation, die anders schwierig war und ich bin damit gut klargekommen. Also auch hier habe ich das Gefühl, man kann sich der Realität bedienen, ja, weil man auch leicht dahin kommt, mal schwierige Situationen, die man in der Vergangenheit hatte, auszublenden. Und das nehme ich besonders auch bei uns wahr. Also ich meine, wir sind jetzt im 9/10. Jahr irgendwie unserer Geschäftsentwicklung. Und die Probleme, die wir heute haben, sind ganz andere und deutlich weniger desaströs in den meisten Fällen. Also kaum eine Situation passiert, die uns real wirtschaftlich in den Bankrott führen könnte, von denen es in den ersten 5 bis 6 Jahren, wie ich sagen, Dutzende gab, aber mehr gab. Und da kommt aber dieses Thema der Selbstregulation, das ist die 4. Säule mit rein, also die eigenen Emotionen steuern, anstatt ihnen ausgeliefert zu sein. Ein paar Themen haben wir gerade schon angebaut, aber da nehme ich auch bei dir massive Fortschritte wahr, über die letzten Jahre sowieso schon. Was hilft dir hierbei?
Du hast gerade schon gesagt, man darf sich den nicht einfach ausliefern und so eine Emotion als gottgegeben hinnehmen. So, das ist halt auch eine Option zu sagen, hey, ich bin jetzt gerade wütend, also bin ich wütend und jetzt bin ich wütend. Was man natürlich auch nicht machen darf, ist zu sagen, ich bin jetzt nicht wütend, obwohl ich wütend bin. Das ist jetzt auch nicht die Lösung, das wäre mir nur beim Wegsperren der Emotionen, das machen ja auch viele. Sondern zu akzeptieren, dass es okay ist, wütend zu sein, wenn man jetzt diese Emotionen uns mal rausgreifen und vielleicht sogar was Positives daraus zu ziehen. Ne? Der Sohn von Gandhi hat dann zum Beispiel zur Wut ein tolles Buch geschrieben, das heißt Wut ist sein Geschenk, wo er mal so ein bisschen erklärt, hey, wie kann man denn Wut eigentlich für positive Sachen halt nutzen? Also man kann viele Emotionen wirklich auch die wir eigentlich eher mit was Negativem verknüpfen, für einen positiven Effekt halt nutzen. Aber dafür müssen wir uns halt selbst regulieren. Wir müssen wahrnehmen, was für Emotionen fühlen wir denn gerade, warum fühlen wir die gerade, die auch akzeptieren, dass wir sie fühlen, damit wir dann damit umgehen können. Man muss nicht aus jeder Emotion was Positives machen, auch das ist ganz, ganz wichtig. Man darf auch mal traurig sein, man darf auch mal schlecht gelaunt sein, man darf auch mal wütend sein, das ist alles in Ordnung. Aber man darf sich halt nicht in dieser Emotion vergraben und man darf sie vor allen Dingen auch nicht wegsperren. Und das ist wie so ein Tier, was man füttert, umso öfter man das wegsperrt, umso größer wird's und irgendwann bricht's dann halt aus dir raus. Und dann ist halt die Frage, wenn wir uns auch den nächsten Schritt angucken, machen wir es mit oder machen wir es ohne Unterstützung?
Alles immer allein. Ich bin der Fels in der Brandung, ich bin der Mann auf der Insel, ich brauche niemanden. Ja. Aber nein, wir wissen es ja, ne? Soziale Unterstützung, also Oxytocin, das Kuschel- und Sexhormon, ist auch Teil der Stressreaktion und sorgt dafür, dass wir uns anderen Menschen annähern und uns mitteilen. Und das ist auch sehr wichtig. Und dabei ist halt vor allen Dingen sowas wie selbstverletzliche Kommunikation. Ne? Ich fühle mich niedergeschlagen. Ich fühle mich enttäuscht. Ja, ich bin wütend. Ja, und auch da zu schauen halt, okay, wer ist denn eigentlich in meinem Kreis der Leute, die ich wirklich vertrauen kann? Auch das ist eine Sache, die man lernen und entwickeln muss. Und ich glaube, ich würde auch wetten, das ist einer der Gründe, warum ältere Menschen eher so 3 bis 5 enge Freunde haben, als halt 20 bis 100 Bekanntschaften. Weil es eigentlich genau hier drauf ankommt. Also jemand, der sich mit dir freut, wenn es dir gut geht, der mit dir trauern kann, wenn es dir schlecht geht, egal wie es der Person geht. Und wir wissen beide, wie schwer das ist, würde ich schätzen. Und dann ist halt auch der Schritt daraus meistens dann mit 2 verschiedenen Orientierungen, das sind Punkte 6 und 7. Also wichtig ist, was ist der nächste Schritt? Ne? Also was ist die nächste Handlung, die ich vollziehen kann, anstatt mich aufs Problem zu fokussieren und halt dabei den Blick nach vorn zu haben? Also es hilft nicht, zu lange in der Zukunft zu leben, und es hilft auch nichts, dauerhaft in der Vergangenheit zu leben. Wenn man es schafft, möglichst viel im Hier und Jetzt zu sein und immer zu schauen, was ist der nächste Schritt, der passieren muss. Also je mehr man das schafft, desto besser läuft eigentlich fast alles, was man so im Leben priorisieren möchte. Egal, wie man es priorisieren möchte. Und ich sehe hier ganz oft, also das würde ich sagen, einer meiner größeren Stärken. Ich habe bestimmt hier in diesen 7 Säulen auch ganz viele Schwächen, aber ich würde sagen, das ist eine Sache, die mir überdurchschnittlich einfach fällt. Und ich denke mir, oder was ich hier für ein Gefühl habe, ist, man muss, oder was hier dabei ganz stark hilft, ist es so, auf kleine Ziele einzugehen, also kleine machbare Ziele in den Vordergrund zu setzen und dann halt auch in diesen kleinen Momenten auch überhaupt Erfolgserlebnisse zuzulassen. Und wir haben es schon mehrfach angesprochen, aber wenn Leute in einem Bereich besonders schon gut sind, haben sie größere Schwierigkeiten, in anderen Bereichen wieder schlecht zu sein. Und ich finde, das ist eine Sache, die man hier so ein bisschen lernen muss, wegzublenden. Halt, dass die Annahme weiterhin bestehen können sollte, dass man in vielen Bereichen noch schlecht ist und es okay ist, wenn man in einzelnen Bereichen davon mit der Zeit einfach ein bisschen weniger schlecht wird oder ein kleines Stück besser, weil sich das dann halt massiv aggregiert.
Ich glaube, da haben wir ja auch schon ausführlich in anderen Aufnahmen drüber gesprochen, wie wichtig da auch Fokus ist. Na, jetzt sind wir ja auch wieder beim Thema Selbstmitgefühl aus den letzten Folgen, dass ja immer die Grundlage emotionaler Stabilität halt einfach bildet, dass wenn man so Selbstmitgefühl halt hat, dass das immer eine gute Basis ist für alles das, was wir halt gerade beschrieben haben. Und in dem Sinne halt auch das zu starker Perfektionismus, du hast es ja gerade schon beschrieben, zu weit in der Vergangenheit, aber auch zu sehr hier und jetzt, wenn wir zu perfektionistisch sind, schwächt das am Ende unsere Resilienz. Weil Fehlerangst lähmt. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Also Perfektionismus führt am Ende immer zu Stillstand, weil man dann von's Kleinste, von Hundertste ins Tausendste kommt, sagt so das Sprichwort, und von's Tausendste ins Zehntausendste, anstatt einfach da auch eine gewisse Fehlertoleranz halt einfach zuzulassen. Und so entsteht ja auch unser Thema aus den letzten Sitzungen, die Prokrastination, dass man halt sagt, bevor ich irgendwas verkehrt mache, mache ich es halt lieber gar nicht. Und all das wird ja auch mit niedriger Resilienz verbunden. Das heißt, diese ganze Prokrastination, Perfektionismus, übertriebener, sind eigentlich Symbole dafür oder Symptome, nicht Symbole, dass du an deiner eigenen Resilienz arbeiten solltest.
Und was hat das für Vorteile? Also ich glaube, Leute, die durch eine Krise durchgegangen sind, die erleben häufig persönliches Wachstum. Ja, also nicht immer. Manchmal kann es einen auch ziemlich kaputt machen. Aber wenn es einen nicht kaputt macht, so dann erlebt man Wachstum und man fühlt sich stärker. Man hat das Gefühl, dass man eine größere, also dass halt die Art und Weise, wie man Beziehungen führen kann, von der Tiefe her mehr ist als eine kleine Pfütze, sondern eher halt irgendwie sich zum Meer weiterentwickelt, weil man sich da tiefer reinlegen kann. Man kann andere Menschen und Situationen ganz anders wertschätzen. Ich sage jetzt nicht, du musst jetzt in ein dritte Weltland fahren, um festzustellen, dass eine Hütte über dem Kopf zu haben ganz gut ist, aber manchen Leuten hilft es, wenn sie irgendwo anders eine Lebenskrise durchlaufen haben. Und ich sag mal, so diesen Sinn oder Spiritualität oder halt generell einfach eine neue Perspektive zu bekommen, das sind riesige Vorteile. Und auch, also vom Aufruf her, Resilienz entsteht nicht dadurch, dass man hart zu sich ist, im Gegenteil, sondern es ist halt eigentlich, behandelst du dich selber so, wie du einen guten Freund behandeln würdest. Und vielleicht können wir da nochmal kurz reingehen, weil ich habe, also zum Abschluss eine Sache, die mir da in unseren, ich sag mal, letzten, wie lange kennen wir uns, 6 Jahren aufgefallen ist. Wir haben uns am Anfang natürlich verstanden in verschiedenen Bereichen und irgendwie hatten wir einen natürlichen Zugang zueinander. Und das hat dazu geführt, dass wir in 70-80% der Situation total gut harmoniert haben. Aber wie irgendwie so eine, keine Ahnung, wenn ich einen Ton habe, dann ist er ja auch in verschiedenen Bereichen verschieden ausgeprägt. Und da, wo wir zusammen Krise hatten, hat sich das dann gefühlt verdoppelt von der Lautstärke. Das heißt, wir waren eigentlich immer richtig gut füreinander, außer wenn es uns beiden gleichzeitig schlecht ging. So, meine Warnung. Und das ist so vor allen Dingen, wo sich unsere Geschäftsfelder mehr miteinander verzahnt haben. Und plötzlich halt zu dieser rein emotionalen Support-Seite halt noch eine andere Rolle hinzukam. Ich finde, das war eine Sache, die uns halt massiv getestet hat. Wo bestimmt noch nicht alles fertig und noch nicht alles gut ist, aber wo wir sehr viel besser darin geworden sind, halt darauf zu schauen, wie ist die Realität wirklich? Ist es wirklich so? Das ist eine Sache, wo du mich viel unterstützt hast. Ja, dann die Hoffnung in der Situation gemeinsam zu schaffen, nachdem wir alles auf den Tisch geräumt haben. Halt aber auch zu sagen, guck mal, das, das und das, das hat schon funktioniert, auch mit den limitierten Fähigkeiten, die wir in gewissen Bereichen hatten. Und dann halt zu sagen, okay, lass uns mal auskotzen. So, dann gucken wir uns eine halbe Stunde tief in die Augen, bestellen irgendwie 3 Kilo Hähnchen, futtern die in uns rein und in so einem halbmüden Zustand dann miteinander zu sprechen. Und da sind total tolle Sachen rausgekommen. Du lachst.
Ja. Über die Aufteilung der 3 Kilo, wie viel Kilo ist. Aber ja.
Ey, ich habe in den letzten, keine Ahnung, 6 Wochen 5-6 Kilo abgenommen. Also läuft gerade. Und eine Sache, die uns, glaube ich, selten verloren gegangen ist, ist halt so dieses Bild fürs große Ganze, aber auch den nächsten kleinen Schritt. Und ich du kannst mich da ja vielleicht gerne nochmal mitnehmen. Mein Gefühl war, das war am größten dann nochmal beeinflusst, immer wenn es größere lebensverändernde Schnitte bei uns gab, die genau dieses große Bild nochmal, also die quasi den Zeitstrahl verändert haben. Also ich sag mal jetzt so Themen wie Bürowechsel, Geburt, Zuhausewechsel, solche Themen.
Da bin ich absolut bei dir. Und naja, schönes Zitat, what doesn't kill you makes you stronger. Passt hier, glaube ich, ganz gut. Das trifft's halt am Ende. Also wenn man gerade in einer Beziehung, geschäftlich wie privat, einfach durch Krisen geht, wächst man halt auch entweder auseinander oder zusammen. So eine Krisensituation ist halt auch einfach ein guter Test. Also kann man resilient zusammenstehen und ist die Beziehung auf ein solides Fundament gebaut? Oder ist es halt eine Beziehung, wo das Fundament halt fehlt, weil dann wird man halt merken, dass sobald der Wind einsetzt, sich unten im Boden die Verankerung löst, weil kein Fundament da ist und alles zusammenbricht. Um mal kurz ein bisschen bildlich zu bleiben. Und Resilienz ist halt das Fundament. Und umso resilienter man ist, umso fester ist das Fundament und umso mehr Sturm kann oben wehen. Und man kippt halt einfach nicht um. Was nicht heißt, dass nicht jedes Gebäude irgendwann umkippen würde, wenn genug Wind weht. Ne? Was mich halt dazu bringt, das auch nochmal zu betonen, dass Resilienz wirklich auch was Trainierbares ist. Also es ist dann, wenn man Bild bleiben, nicht wie ein Fundament, was wir einmal gießen und dann ist es halt da, sondern es ist wirklich wie ein Muskel am Ende, den wir trainieren können. Das heißt, wir kommen mit einer gewissen Resilienz auf die Erde, kriegen ein gewisses mit aus dem Elternhaus, aus Kindheit, aus der Umgebung, aber es ist nicht Gott gegeben. Das heißt, wir können dran arbeiten, wir können die stärken. Und das unser Leben lang. Ist halt vielleicht auch der Grund, warum gerade ältere Menschen bei vielen Sachen auch viel entspannter sind, als es vielleicht der pubertäre 14-, 15-jährige Junge ist, der gerade sagt, hier ist alles gerade eine Sinnkrise. Oder auch die Mädels. Und wir wissen gar nicht, was ist. Und wenn du den 90-jährigen Opa oder die 90-jährige Omi hast, der sagt, ja, kriegen wir schon alles hin. Mein Kind, mach dir keine Sorgen. Ne?
Meine Großmutter, zu der ich seit Jahren keinen Kontakt mehr habe, weil ich sie nicht für den tollsten Menschen der Welt halte, hat damals mal, da gab es ein paar Todesfälle in meiner Familie und dann hatte ich sie mir noch mal am Telefon. Da war ihre Schwester, glaube ich, gerade gestorben. Und da war ich noch im Psychologiestudium in Dresden, meine sie, Alex, ganz ehrlich, ne, mach dein Studium und so weiter, ist alles gut. Aber eine Sache will ich dir sagen, man kann gar nicht so oft im Leben falsch abbiegen, dass es nicht mehr weitergeht. Ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich meine, das ist eine Frau, die ist sehr oft falsch abgebogen. So, aber trotzdem, man muss ja nicht aussortieren, von wem man da unbedingt, ich sag mal, Weisheiten annimmt. Und ich denke mir damit, mit dem Zitat von Oma, ja, geht's dann so langsam in den Abschluss. Wir danken euch riesig. Wir freuen uns aufs nächste Mal. So langsam weihnachtet es hier. Im Osten. Ja, und wir freuen uns auf die letzten Folgen mit euch dieses Jahr und wünschen, egal wo ihr seid, noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, schönen Abend und gute Nacht und sagen bis dahin.
In diesem Sinne, liebe Grüße an Oma Blunk und bis zum nächsten Mal.